Protest hatte angefangen, leider auf ihrem Test, jetzt auch vom GVO Verunreinigungen zu bekommen. Ich habe vermutet, dass sie da auch nicht voll fanden. Wir haben das erste Mal das überhaupt in dieser Test aufgenommen und haben sofort ein Viertel aller Proben hier in den Regalen in Deutschland mit GVO-Vereinigungen und Verunreinigungen gefunden. Jetzt haben wir beim Leinsamen diese Geschichte, es hat in der Linie eine Menge von Zweifeln gegeben, weil wir sehen, dass das Saatgut und sagt, keiner Weise mehr garantiert werden kann, dass das irgendwie nicht kontaminiert ist. Die Behörden haben dann ja so eine einzigartige Entscheidung getroffen, die Maisfelder, wo festgestellt wurde, dass illegaler Mais ausgelegt wurde, muss geschehen bleiben. Das heißt, dass die Behörden hier sogar entschieden haben, einen rechtlosen Zustand aufrechtzuerhalten. Auch das ist ja mal wichtig klarzumachen, dass selbst wenn sie das wissen, die greifen sie nicht ein, obwohl sie das Mittel dazu haben. Und das heißt natürlich, dass dieser Mais jetzt da gestanden hat, der voll fliegen konnte. Das heißt, die Ausbeutung ist hier nicht nur ein Werk der Konzerne, sondern ein Berufswerk auch der Konzerne, der Behörden. Und man muss dann wirklich die Frage stellen, ob die Ausbeutung nicht ein politisches Projekt ist. Also ob da nicht viele sitzen, die wissen, dass das, was sie da tun, zur Ausbeutung führt. Wir haben in diesem Jahr meines Erachtens erstmalig überhaupt nachweisen können, dass es illegale Versuchsfelder gegeben hat. Der hier für mich formulierte Fall ist die Anlage eines Gengärtenfeldes Nummer 2 auf dem Gelände des Agrobiotechnikums in der Nähe von Rostock. Da ist in diesem Jahr ein zweites Feld angelegt worden, sodass keine Genehmigung vorlag. Das ist ein illegales Feld. Es läuft hier inzwischen auch ein Strafverfahren. Das finde ich von daher nicht uninteressant, weil zum Beispiel die Wiesner Medien, also diese Hochschreiber der Universität, letztens den Erfolg dieses Genfeldes ja verkündet haben. Das finde ich nicht interessant. Da läuft ein Strafverfahren gegen Herrn Kogel und gegen Herrn Lang, gegen Frau Röhr und gegen Frau Schmidt. Die Medien haben nichts anderes zu tun, als die Ergebnisse dieser Straftat, dieser möglicherweise Straftat zu verkünden. Und bis heute weiß niemand in diesem, dass es im ersten Fall eines laufenden Strafverfahrens gegen Versuchsleute überhaupt gibt. Und die Staatsanwaltschaft Rostock ist anders als die Staatsanwaltschaft Gießen durchaus. Sogar da bitte nicht am Vermitteln, weil die ganzen Anwohner inzwischen vernommen, was da eigentlich genau passiert ist. Da weiß ja nicht noch niemand, weil als dem Hochschreiber der Universität was nicht verkündet. Und jetzt, und das ist wahrscheinlich so, dass hier sogar einige gibt, die den Fall noch nicht kennen, gerade vor ein paar Tagen ist möglicherweise der zweite Fall aufgetreten. Und zwar durch einen ganz einfachen Zufall, nämlich auch einer der absoluten Propagandisten der grünen Gentechnik in der Tageszeitung Welt. Das Springer-Konzern, was wir erhalten, dann ist auch eine Tageszeitung haben, wo die Inhalte entsteht. Meistens aber schlechter. Da ist ein Bericht drin am 22. September, wo die umfangreich schreiben, wie so eine Kaffeefahrt, so eine komische Busfahrt von Leuten auf die neue Biotech fahren nach Böblingen, in der Magdeburger Börde-Stadtfinde. Und dann beschreiben wir, wie toll das hier alles ist, wie sie sich gefreut haben und wie sie gar nicht sich vorstellen können, wie das, die Leute das schlecht finden können, wie sie die Pflanzen in der Schiene, die gehen hier jetzt Veränderungen und jetzt hier so blumig beschrieben, wie das so ablief. Und dann sieht man hier, lade ich hier, erstaunt, die Gruppe bewegt sich zu den Maiskastellen und begegnet einer Delegation polnischer Landwirte, die ebenfalls nach Böblingen geleitet sind. Auch in ihrem Land berichten sie, dass das neue Saatgut nicht gehandelt wird. Manche Sorgen sind auf der Slowakei entstanden. Vor dem berühmten von 810 Mais bleiben alle stehen. Das ist die einzige gentechnische Pflanze, die in Deutschland eine Zeit lang nicht werden durfte. Das ist dann der einzige. Diese Pflanze ist zurzeit in Deutschland verboten. Und diese Gruppe hat trotzdem vor Monaten 810 Pflanzen dort stehen müssen, und das ist leider. Es wird das zweite illegale Feld. Ich habe überhaupt gar keinen Zweifel daran. Das ist völlig aussichtslos sein, ne? Dort eine Strafanzeige zu machen. Um da etwas zu machen. Gentechnik ist nicht, also zum Beispiel von der Tagung, die da damals stattfand, ich bin da, wollte daran teilnehmen, dann hätte ich die Zeit aufgesehen, aber man hat mich ausgeladen, was ich da eingekommen bin. Also gut, während wir hier verhandeln, läuft das da draußen ab. Und die Frage, die hier im Mittelpunkt steht, ist absurderweise die Frage, ob ich Rechtfertigungsgründe dafür hatte, mich dagegen Gentechnik entgegenzustellen. Aber die Frage müsste doch eigentlich lauten, warum tun Sie nichts? Warum hetzen die da herum?
Möglicherweise
zu den 80%, die sagen, Gentechnik gegen Gentechnik zu sein, sind nur 6 dafür. Und das finde ich die spannende Frage, weil die stellt sich niemand. Nein, die verteidigen hier noch, jedenfalls, wir haben das bisher gemacht, aber mit den Schlüssen, dann schwingt es auch mit, in hehren Worten auch noch, das Recht von Behörden, die Menschen zu verarschen, Bescheide zu fälschen, um der mit ihnen verfilzten Gentechnik zum Durchbruch.
Gefunden, die zum Ergebnis gekommen ist, dass keine Gefährdung
Sicherung der Bevölkerung bzw. nachhaltige Beeinträchtigung von Ökosystemen zu erwarten. Insbesondere kann eine Ausbreitung der neuen Eigenschaften wegen nicht gegebener Kreuzbarkeit von Rassen mit Kultivieren der hiesigen Flora ausgeschlossen werden. Das ist ein Professor der Landwirtschaft. Der lügt hier die Leute in der Umgebung seines Versuchsfelds voll. Das ist eine Unverschämtheit obersten Ranges. Das interessiert niemanden. Der sitzt immer noch an seinem Posten. Der macht das immer noch weiter. Und ich hätte mit Sicherheit keine Chance, wenn ich nicht den einen Versuch von ebenso gerichtet hätte, hier irgendwie einzubringen, dass der Versuchsbetreiber völlig neben der Spur ist und keine Chance hätte, nach ethischem Gesetz eigentlich als Versuchsbetreiber wegen erwiesener Unzuverlässigkeit abgelehnt zu werden. Der belügt die Menschen nach Strich und Faden und der ganze Konzept von Behörden und Justizarbeit in dieser Republik schützt diese Leute, dass sie weitermachen können. Er hat im vorletzten Jahr versucht, die Dichten auf dem Feld anzulegen, ist zum Glück zerstört worden, ziemlich schnell. Und er hat im letzten Jahr versucht, den Kultierraum auf dem Feld anzulegen. Immer noch Professor Fried, der die Leute in dieser Weise nach Strich und Faden belügt. Die Geschichte des gentechnischen Widerstands in Mittelhessen oder in Hessen ist aber zum Glück gar nicht so unerfolgreich. Die Besetzung der vielfältigen Feldbefreiung der damaligen Zeit haben dazu geführt, dass Ende der 90er Jahre die Konzerne Hessen als Standort aufgegeben haben, das haben die wirklich so bekannt gegeben. Es gibt auch andere Aktionen gegen die Gentechnik hier in Hessen. Ich will da wenigstens mal erwähnen, dass es das gegeben hat, weil es auch so finde ich durchaus erstmal auch erwähnenswert ist, dass das alles eine Tradition hat. Denn in der Phase des Moratoriums, also gentechnisch Versuche eigentlich nicht ausgebracht werden sollten, man weiß heute, dass einige geheime Versuche gegeben hat und zwar wieder von den Behörden, das ist auch in den Rapsversuchen um die Außenwände herum. Da haben alle Ministerien eigene Rapsversuche gemacht, die dann 6-7 Jahre lang außer Kontrolle waren. Ich habe einige Anträge zugestellt, die da selbstverständlich nicht in Ordnung sind oder im Jargon gestaltet und als Prozessverschleppung liegen. In dieser Moratoriumsphase wurden erhebliche Mittel wieder der Regierenden unglaublich viel Propaganda für die Gentechnik gemacht, peinlicherweise auch gerade von der Hochschul- und Bundesregierung. Eine dieser Mittel war, dass zwei Fahrzeuge erstellt wurden, die das dann fuhren und auf Schulhöfe fuhren und da konnten die Leute dann so mal gentechnisch veränderte Tomaten selber herstellen. Weil wenn sie ein Fahrzeug drin, es hat überhaupt keine Informationsebene, es kam hier auch mal nach Gießen, es gab eine Informationsveranstaltung in der Jüdischschule dazu. Da waren die gentechnischen Befürworter dort auf dem Podium, es war kein gentechnischer Kritiker auf dem Podium. Und wir sind da hingegangen und es wurde dann überhaupt recht der Schulleiterin der Jüdischschule verboten, wir haben in dieser Veranstaltung etwas zu sagen. Und neben der ganzen Propaganda der BASF und so etwas wurde auch verboten, da irgendwelche Flugblätter auszulegen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, also mit technisch offensichtlich exzellente Art und Weise dieses beiden Leitmobil am nächsten Tag ein Häuschen kleingeschmolzen der Kunststoff war.
Dass
Gleichwohl oder nur dem Mammon dient und ob ihr Vorgehen nicht in Wirklichkeit der schleichenden Verklagung dient. Sie schleichen sich leider an den hohen Auskünfte ein, in Erfahrung, wo noch keine Tatsache ist. Das Ziel, sagen sie, soll eine neue Marktwirtschaft sein, doch seid gewarnt, es ist nur eine Lüge. Sie wollen den Markt beherrschen, den Saatgut entreißen, den Inhalt zu zahlen. Ein keimunfähiges Saatgut wird für sie die Monopolstellung sein. Sie schaffen Schritt für Schritt Gesetze, das Ziel ist das Saatgutnachbauverbot. Am Ende kauft ein jeder Bauer bei ihnen Saat und Spritmittel im Handel. Ob das erschreckend hat, in einer Hand totale Kontrolle, ob sie das noch nicht erkannt. Ich glaube, wenn nicht Bauern und Verbraucher zusammengehen, gegen die ganzen gehen, dann werden wir vor unseren eigenen Augen eine Diktatur entstehen sehen. Denn es wird kein Zurück mehr geben, wenn die Gegenwart erst auf den Feldern ist, die Sortenvielfalt verdrängt und alles nimmt genommen. Dann werden wir sehen, nach der Zeit, wo die Bauern noch in Freiheit waren, wo die Nachfrage das Angebot bestimmt und die Käufer noch den Wert darin sahen. Kein Weltmarkt, der die Lebensmittelpreise drückt und die an der Börse spekuliert. Der reale Arbeitswert im Freitag niederschlägt, nicht durch Steuern durchgeführt. Ist uns denn das, ist uns das egal? Wir haben dort mal bei jedem Einzelnen entscheiden, wie es kostet. Komm, gehen wir wieder auf die Bauernhöfe, kaufen echtes Mikrofutter ein und passt in Zukunft auf, denn mit dem Namen Bio wäscht die grüne Gentechnik die Verbesserei. Stellt Fragen an die regionalen Bauern, fordert Gentech frei, aber lasst sie nicht allein. Das wird die friedlichste Revolution aller Zeiten. Gentechnik? Polemisch könnte ich sagen, für mich eigentlich nur ein anderes Wort. Die Lüge der sicheren Pflanzen. Man sieht die ganze Gentechnik seit Anfang an. Sie erzählen uns immer, sie haben alles im Griff. Das ist bei jeder Technik so gewesen. Es heißt auch nicht zwingend, dass wenn sie da sagen, dass es so nicht ist. Aber zur Propaganda gehört das immer. Atomkraftwerke, den Gau, den gibt es alle 10.000 Jahre. Die sind schon ein paar Mal vergangen. Bei der Gentechnik genau dasselbe. Jede Pflanze ist sicher, so fing es an mit dem Saft. Und das haben sie uns erzählt, weil es gibt sehr viele. Das BVL hat 1997 auch, also die Genehmigungsbehörde, den Raps als sichere Pflanze bezeichnet. Heute ist klar, der ist überall, aber der Sprachgebrauch bleibt. Jetzt heißt es Mais eine sichere Pflanze. Vogel sagt, Gerste ist eine sichere Pflanze. Und wie die sicher die war, sein wird, war gut am LL601 zu sehen. Ich habe dazu eine Anfrage gestellt, auf der ohne Bedeutung abgelehnt worden, nämlich die Tatsache, dass der Reis als Selbstbestäuber ein sehr ähnliches Ausbreitungsverhalten hat wie die Gerste und auf wenigen Versuchsfeldern weltweit sich ausbreiten wird. Das wurde bekannt, kurz nachdem ich mich entschloss, eine Wiederholung bei der Gerste zu hindern. 10 Jahre lang haben wir uns mit der Auskreuzungslüge beschäftigt. Haben immer behauptet, Auskreuzung haben wir im Griff. Und jetzt, das ist ja wirklich. Seit wenigen Monaten, also Sie selber ja auch merken, die Auskreuzung findet jetzt statt. Überall taucht das Zeug auf. Wechseln Sie ganz unauffällig Ihre eigene Argumentation. Man wird niemanden mehr finden, auch wenn Kummel nicht, der behauptet, Auskreuzung jetzt im Griff zu kriegen. Völlig verschwunden aus der wissenschaftlichen Debatte. Das ist keine Ideologie, was da ist. Aus einem Zitat des ehemaligen Deutschen Forschungsgemeinschaftschefs, Winacker, am 22.07.2009. Auch Viren lassen sich nicht kontrollieren. Ich frage mich nur, was soll sich denn da ausbreiten? Die Gene sind alle aus der Natur genommen. Außerdem arbeiten Bauern jetzt schon mit genetisch veränderten Saatgut, ohne dass sie gar nicht die nötige Ausbeute erzielen können. Wir müssen auch mit den Verbrauchern ehrlich sein. Fast jedes T-Shirt, das wir heute tragen, ist auf gentechnisch veränderter Baumwolle. Das ist ein Zitat von ihm und ein Bericht darüber. Für den Forscher ist es daher wichtig, dem Verbraucher klar zu machen, wo die Gentechnik heute schon steht und dass es kein Zurück mehr gibt. Für absurd hält Winacker auch die Abstandsregeln bei GVO-Feldern. Die Maispollen würden kilometerweit liegen. So wie es heute in Deutschland mit der der Gesetzgebung zugehe, würde alle Forscher und Firmen abgestreckt. Zitat, am Ende bleibt nur Monsanto übrig und dann beschwert man sich, es gäbe ein Monopol. Als Beispiel nannte der ehemalige Generalsekretär des Europäischen Forschungsrats noch Kanada. Das heißt, er gibt offen zu, dass das absurd ist mit den Abstandsregeln, dass das alles nur ein Theater ist, um uns bei Laune zu halten. Gelingt ja auch. Kann ich Ihnen, wie gesagt, nicht erinnern, wie bei Protestaktionen gegen den G-Setting schon gesehen zu haben. Wir bleiben ruhig. Wir lassen uns voll löten. Irgendwann geben sie dann zu, die Auskreuzung findet doch irgendwie statt. Das haben wir in den letzten Monaten angefangen. Und jetzt kommt die mit der nächsten Lüge, nämlich die fordern jetzt die nächsten Forschungsmittel, Auskreuzung, Lüge, Passé. Jetzt kommen die nächsten Forschungsmittel, die wollen herausfinden, dass das, was sie längst machen, ungefähr ist. Vogel sagt das ja zum Beispiel in einem Interview des Deutschlandfunks vor wenigen Wochen, dass die Ausbreitung der Gentechnik letztendlich Vorteile für die Umwelt bringt, weil die gentechnischen Pflanzen ja ökologisch günstiger sind als die natürlichen. Denke ich, dass hier Denken ein Sozialingenieur, der sein Ingenieurwissen in den ökologischen und sozialen Raum anwenden will, der alles basteln will, der sich da aufspielt, als könne er die Welt besser designen. Und dann auch noch jemand, der vollständig davon abhängig ist, dass er die Gelder für das kriegt. Weil die Welt ist neu design, mit einem Machbarkeitsplan ohne Ende. Und das allerdings praktisch auch noch in die Richtung, wie es uns geht. Jahrzehntelang sind wir belogen worden, dass es ein Genaustausch zwischen verschiedenen Pflanzenarten oder Tierarten nicht geben kann. Horizontaler Gentransfer. Dass es so etwas nicht gäbe. Dabei arbeiten die Wissenschaftler der Gentechnik just genau mit diesem Phänomen. Wenn es den horizontalen Gentransfer nicht gäbe, gäbe es ja keine Gentechnik. Die schleusen in mehreren Verfahren über ein Bakterium die gentechnisch veränderten Sequenzen in andere Pflanzen und so ein. Und erzählen uns gleichzeitig, dass es nicht geht. Die Lüge von Kontaminierungsstärken. Die Lüge vom Hunger ist ja schon erwähnt worden. Die unglaublich dreist, die uns erzählen, dass die Gentechnik gegen den Hunger wirken würde, als wäre der Hunger eine Folge von zu wenig Nahrungsmitteln. Völliger Blödsinn. Ich würde dazu mal gerne zitieren aus einem Heft des evangelischen Entwicklungsdienstes. Ich stehe sonst nicht so auf Kirche. Das hat geschrieben, wir sind stehen vom evangelischen Entwicklungsdienst. Sind Alternativen überhaupt geprüft worden? Kommen die afrikanischen kleinen Familienbetriebe, die Subsistenzbauern, die Frauen aus dem Lande, die Armen und Landlosen überhaupt in den Plänen der Macher vor? Zählt deren Selbstbestimmung etwas in den großen Vorhaben? Oder wird hier der Fortschritt aus dem Labor einer Bevölkerung übergestülpt, die eigentlich ganz andere Probleme hat? Wie zum Beispiel die Abwanderung der Männer, verbunden mit der Feminisierung der Landwirtschaft, die Auslaugung und Erosion der Böden, Abholzung und Energieknappheit, die Folgen des Klimawandels, die Schwächung der Bevölkerung mit HIV, die zurückgekehrte Malaria, die neuen Tierkrankheiten, die Wasserqualität. All das und vieles mehr sind Problemsichten, die sich durch den technisch marktwirtschaftlichen Weg nicht sehr gängig sind. Denn ihre Lösung kommt nicht vom weißen Mann, vom Labor und aus der Industrie. Ruhm und Geld verdienen kann man damit nur wenig. Die neue grüne Revolution für Afrika hat der Masse der verarmten Menschen auf dem Lande wenig zu bieten. Es ist ein elitärer Entwicklungsansatz, der sich an wenige sogenannte progressive Landwirte wendet. Denjenigen, die dem Weg nicht folgen können, wird nicht für eine Überlebensstrategie geboten. Sie stehen dem Fortschritt nur am Wege. Get modern or get out. Modernisiert oder weich. Streng nach dem Motto, das Land soll vom besten Bürger sein. Als kirchliches Entwicklungswerk können wir dieser Logik nicht folgen. Wir sind angehalten, an der Seite der Armen und Hungernden zu stehen, bei denen, die im Schatten des Todes durch Hunger leben. Wir werden sie in ihrem Überlebenskampf unterstützen. Nicht die grüne Revolution wird sie retten, sondern ein Stück Land, auf dem sie ihren Lebensunterhalt bleiben, nachhaltig der Wirtschaft. Gentechnik hilft nicht gegen Dummheit. Und deswegen wird sie nicht tauglich sein, in der internationalen Politik etwas Gutes zu bewirken. Kriege, Unterdrückung, Ausbeutung, Patriarchatvertreibung, all das lässt sich nicht. Bewerbung im Inno-Regio-Wettbewerb, das war Ende des letzten Jahres Chosen, als eben das Moratorium galt und alle sich überlegt, wie kurbeln wir dieses wieder an, wie schaffen wir das Moratorium, dann nehmen wir auch die Debatten ab. Und da gab es eine Menge von Wettbewerben, welche Regionen werden für die Vorzeigeregionen schlechthin aufgebaut. Und da hat sich unter anderem eine Region in Sachsen-Anhalt beworben. Es kam zu einem lustigen Konzept, nämlich die regionale Innovationsstrategie Altmarkt-Rahmen. Und da gab es ein Papier, die Grundkonzeption. 1999 wurde sie geschrieben von einem damaligen sogenannten Experten, der bei dem Büro, was das Ganze gemanagt hat, die ist jetzt immer noch das Büro, also Innovationsberatungs-PR-Firma, TTI heißt die, in Magdeburg. Der Experte, der dort als Experte genannt wurde und ein Fachkonzept für diese Inno-Regio-Bewerbung, die übrigens gewonnen haben, diese Region wurde, die Inno-Regio-Regionen hat da sehr, sehr viel Geld gerechnet, 20 Millionen Euro, um dort wesentlich dann aufzubauen. Der Experte, der das geschrieben hat, hieß Dr. Uwe Schrader. In Wirklichkeit hätte ich den Landtagsabgeordneter, aber nur das mit dem Experten mal in der Szene. Und er schreibt etwas sehr Bemerkenswertes in diesem Konzept, das muss ich doch mal vorlesen. Der Weltmarkt, also er beschreibt, warum diese Region diese gentechnische Innovationsstrategie hat. Der Weltmarkt für Pflanzenschutzmittel beträgt ca. 32 Milliarden Dollar. Wovon die Hälfte auf Herbizide, ein Viertel auf Insektizide, 20% auf Fungizide und der Rest auf Nematizide. Biologische Pflanzenschutzmittel haben keine nennenswerte Bedeutung. Das Pflanzenschutzmittelgeschäft ist oligopolistisch strukturiert. 80% des Weltmarktes werden von 10 führenden Herstellern bedient. Das geringe Marktwachstum bei gleichzeitig hohen Entwicklungsaufwendungen führte zu einer Branchenrestrukturierung, in deren Verlauf höchst und schwierig ihre Pflanzenschutzmittelaktivitäten 1994 in der Agenevo zusammenschloss. Die beiden waren dafür und die Bagaille und dann noch zu ihrem Gärtchen. Die Aussicht, in dem stagnierenden Pflanzenschutzmittelmarkt durch Anwendung der Pflanzenbiotechnologie Positionsverbesserungen zu erzielen, erklärt die für das Marktvolumen und die Profitabilität der Branche unerwartet hohe interne und externe Forschungs- und Entwicklungsintensität. Die abzeichnenden Erfolge in der Einführung von transgenen Kulturpflanzen in Nordamerika, Argentinien und Brasilien haben ja durch Übernahme und Fusion von Pflanzenschutzmittelherstellern erfolgte Marktkonsolidierung weiteres Momentum gegeben und zu einer Reaktivisierungsfähigkeit der Unternehmen der Biotechnologie und Sachstücke. Das heißt, hier steht, dass wir die Gentechnologie in der Landwirtschaft brauchen, damit die armen Konzerne, deren Spritzmittelabsatz bei 32 Milliarden Dollar leider stagniert, endlich wieder ein bisschen mehr Geld ein. Das heißt, das, was jetzt auftaucht, und da muss auch eine Geschichtsfrage wieder korrigiert werden, dass ganz viele sagen, verdammt, es hat nicht dazu geführt, man sieht das ja jetzt schon in Indien, Brasilien und so weiter, dass nach der Anwendung der Gentechnik der Sprühmitteleinsatz steigt. Das wird ja immer noch so dargestellt in wissenschaftlichen Darstellungen, dass das eine bedauerliche Entwicklung ist. Und da wird eben die Gentechnik schon gewettert, dass die offensichtlich das führt. Aber nein, das muss korrigiert werden. Das war das beabsichtigte Ergebnis. Das ist kein bedauerlicher Fehler. Die wollen das. So, viel diskutiert worden ist hier über die sogenannte unabhängige und intensive Überwachung und Kontrolle, also die Lüge von den unabhängigen Behörden. Das brauche ich nicht alles zu wiederholen. Ich zitiere einfach mal aus einem Wert anderer Leute. 2008 haben manche Leute, Christoph Kent, die Studie Kontrolle oder Kollaboration geschrieben, sehr fehlenswert. Ihre Zusammenfassung ist, die Politik ist umschlungen. Von einem fast undurchdringbaren Geflecht von Experten, Consulting-Firmen, Spezialagenturen, Arbeitsgruppeninitiativen und den vielfältigen Aktivitäten ihrer Beamten gemeinsam mit der Industrie sowohl die Risikobewertung als auch die Risikokommunikation organisieren und dabei Politik und Öffentlichkeit zu ihrem Spielball machen. Im Zentrum des Geflechts findet man dabei selten die großen Firmen selbst, sondern eher Spezialagenturen mit exzellent
sehr wichtige, der prägnante Lüge ist die Lüge der Forschungsfreiheit. Denn wenn ich mir hier angucke, was hier an Forschung passiert, dann sehe ich da keinen einzigen Anflug von Freiheit. Die machen, wofür sie Geld tun. Wenn ich dem Herrn Vogel ein paar Schanzchen mehr gebe, dann brauche ich ja, was ich will.
Wie machen wir das?
Und das machen die alle. Inge Bohr 2006 in der Sendung Immer Ärger mit Linda.
Im Moment ist es hauptsächlich Forschung in der Gentechnik, weil es dafür Geld gibt.
Was für eine peinliche Gründung. Öffentlich ausgesagt. Das hat sich auch gar nicht geändert. In der Volksstimme am 4. August dieses Jahres hat dieselbe Person, der Verein CINAP, das ist der komische Förderverein Innovative Nachhaltige Agrobiotechnologie, die einen ganzen Tochterfirmen, Biovativ und sowas, die ganzen Versuche durchführen, will sich mit der Sicherheit aller neuartigen Lösungen der Landwirtschaft befassen. Bis jetzt erhalten wir aber leider nur Mittel für Versuche an gentechnischen Veränderungen. Ja, eigentlich schade auch. Also die machen nicht das, was sie wollen, sondern was sie für Geld sind. Weil jetzt ist die Frage, ob das ehrlich ist. Aber in der Tat, wo ist denn da bitte eine Forschungsfreiheit zu erkennen, wenn ich genau die Forschung mache, wofür es Geld gibt und hier in ein Land nehmen, wo es nur Geld für Gentechnik gibt. Bundestagsdebatte am 26.03.2009 vom Antrag der Grünen auf Verbot von 9810 Ulrich Keller von der SPD. Technologie bringt offene Forschung. Kann nicht heißen, dass im Haushalt von Forscher Bahn 90% der Mittel für eine Lösung bestimmter Probleme in der Züchtung in die grüne Gentechnik und keine 10% in alternative Technologien gehen. Und der Böll, die Dachverband der Ökolandbauverbände in Deutschland, vermeldet am 26.01.2009 auf die entsprechenden Zahlen, in der die Forschung im landwirtschaftlichen Bereich in Deutschland sieht das halt so aus, dass 7 Millionen Euro in den ökologischen Landbau gehen und 165 Millionen in die grüne Gentechnik. Das ist ungefähr proportional der prozentualen Zustimmungsverhältnisse. Das ist alles nichts Neues. Und wo nur für Geld geforscht wird, wird natürlich versucht, das alles zu verschleiern. Diese ganze Propaganda der Sicherheitsforschung, diese Propaganda mit der Risikodebatte, das alles soll verschleiern, dass es hier tatsächlich ausschließlich darum geht, das Geld auszugeben, was man mal kriegt, um sein Köstchen zu halten, um die Uni zu finanzieren. Das sind alles ganz profane Dinge. Und das ist ja auch nicht neu erfunden. Ich finde von daher durchaus mal auch angemessen, auf aktuelle Enthüllungen hinzuweisen, die sehr lange zurückliegen, und zwar Gorleben und Apple. Diese Atomkraft, diese Geschichten, die mit einem Haufen von Expertinnen und Experten alle uns immer wieder gesagt wurden, das ist alles super untersucht. Und die dahinterstehende Vorgänge war immer auch, dass alles, was uns erzählt wird, überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was da passiert. Das wäre jetzt alles bekannt geworden. Also nehmen wir zum Beispiel nur als ein Beispiel diese Gorleben-Geschichte. In Gorleben soll ein Erkundungsbergwerk gebaut werden, das erzählen wir uns die ganze Zeit. Und während wir uns das erzählen, bauen wir da unten das Endlager. Das wäre durchschnittlich. Das ist 20 Jahre her oder vielleicht noch länger. Da hat man einen Professor in einem Zug gesessen, an dem Vorgang bis heute sehr diskutiert. Ein Professor sitzt in einem Zug, wie in einem Speisewagen, und sitzt zufällig neben einem Tisch, wo irgendwelche Industriemanager diskutieren, hey, da guckt doch keiner runter, lass uns ein Gorleben und lass das Endlager bauen. Das ist effizienter. Versucht das öffentlich zu machen. Keine Chance. Heute weiß man, dass das bestimmt hat. Aber in dieser Republik halten die Eliten zusammen. Das sind alles vertuscht. Das wird mit Millionen voll gestoppt und das wird durchgezogen. Die haben ein komplettes Endlager dort gebaut inzwischen. Und haben das Erkundungswerk gesagt. Und das ist mir so. Und so machen sie das jetzt auch. Und diejenigen, die beteiligt waren, sind auch noch dieselben. Und das Kernforschungszentrum Jülich, wo sehr viel Geld in die Atomindustrie gewandert ist, heißt heute nur noch Forschungszentrum Jülich und heute für die Vergabe der Mittel für die Genfreisetzung in Deutschland zuständig. Die Helmholtz-Gesellschaft, die hat Apfel betrieben, macht heute die Versuche. Das sind immer dieselben, vollgestopft mit Steuermillionen, dieselben Leute. Und dann haben wir die Lüge des konkreten Versuchs hier. Die Frage ist hier, meines Erachtens überhaupt nicht mehr schon, obwohl sie die Frage der Resonanz und weiterhin bestreite, sehr, sehr entscheidend gewesen wäre, was wurde dort eigentlich geforscht? Welche Ähnlichkeit hat das beschädigte Feld mit dem, was die Landkraft haben? Und da geht es mir nicht um den Holzschutz, sondern ich habe eine Vielzahl von Anträgen gestellt, dass das, was die dort beantragt haben, nämlich dass sie die Mykorrhiza untersuchen wollen, nicht stimmt. Wenn sie dort aber was ganz anderes untersuchen, ist der Versuch nicht nur wegen dem fehlenden Holzschutz, sondern den anderen Abweichungen von Sicherheitsbestimmungen, sondern der gesamte Versuch ist durch einen gefälschten Antrag entstanden und das Feld diese anderen Zwecken als es tatsächlich war. Ich habe das minutiös in Anträge gestellt, was dort geforscht wurde. Wir haben da lange recherchiert. Wir wissen heute, was dort geforscht wurde, welche Formen von Methodenentwicklung Professor Vogel mit seinem Team da macht. Aber das hat mich gar nicht interessiert. Das war ohne Bedeutung oder Prozessverschleppung. Dass der Versuch, der dort lief, überhaupt nicht derjenige war, der das. Der dir vorgegeben hat, die haben was ganz anderes dort untersucht. Und die untersuchen inzwischen gar nichts mehr. Die Hinweise habe ich aber auch gegeben, auch dass die Uni sich für die Bodenqualität am Standort überhaupt nicht interessiert hat. Fand das eben sehr interessant, ist mir nur jeder, weil ich noch gar nicht drauf gekommen. Kümmert sich eine Uni nicht mehr darum, um einen solchen Versuch zu bewachen, wenn er ihr doch so wichtig ist? Nein, das sieht dann doch ganz anders. Dieser Versuch, den die vorgegeben haben, um das Geld zu kriegen, hat dadurch auch nicht stattgefunden. Viel deutlicher wird das dieses Jahr. Ich hatte das auch schon gesehen. Ich habe mit dem Wattschutz dort in Sagerheim, wo das Feld jetzt steht, geredet. Das Feld ist extrem gesichert. Mit mehreren Zäunen. Das ist richtig aufwendig, dahin zu kommen. Und der Wachschuss und alle Nachbarn haben mir bestätigt, dass sie nicht ein einziges Mal eine Person auf dem Feld dort gesehen haben. Dieser Versuch dort dient vor allem der Finanzierung des Instituts der Phytopathologie und jeden ein bisschen in die Landschaft zu bringen, einen Versuch zu haben, mit dem man sich als internationale Studien rüsten kann. Jetzt dient da nicht mal mehr der Methodenentwicklung, die gehen da gar nicht mehr hin. Die Gefahren sind natürlich trotzdem da. Das sind alles nicht die Versuche, die wir beantragt haben. Sondern da sind ganz andere. Das ist alles Liebe. Es geht um was? Geld, Karriere, Standortkonkurrenz deutscher Universitäten. Und für die Gentechnik gilt das, was eigentlich für alle Versuche gilt, soziale Probleme mit Ingenieursdenken oder mit Gewalt zu lösen. Krieg schafft keinen Frieden. Bomben stärken nicht die Menschenrechte. Polizei hilft nicht gegen Kriminalität. Und Gentechnik beendet keinen Hunger. Dann kommt die Frage, wie kann man sich wehren? Man kann doch nicht einfach ein Feld davon machen. Wie viele tausendmal habe ich das in meinem Leben hier angesammelt? Vor allem von Leuten, die gegen Gentechnik sind. Und die einen meistens Verschwörer für seinen Glauben an der Gute in dem Staat haben. Vor allen Dingen auch, weil sie es nicht wissen, wie es dort abläuft. Das war eine meiner Motivationen, mich sehr intensiv mit den Seilschaften auseinanderzusetzen, weil ich es wichtig finde, dass man erkennt, dass von da nichts zu erwarten ist. Und die konkreten Bedingungen bei diesem Versuch werfen auch die Frage auf, welchen Sinn es macht, Vorschläge irgendeiner anderen Form zu machen, der hier gar nicht gekommen ist. Wie man in Sonnen hätte handeln können. Achselzucken zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gentechnik überall hingebracht wird, in skandalösesten Versuchen und dann immer nur zu wiederholen, aber man darf da nichts gegen machen, na gut, die legalen Mittel, die funktionieren alles nicht, Pech gehabt dann halt, da muss man es halt hinnehmen. Und dann auch noch nicht aburteilen zu wollen, die sich als einziges dagegen wehren, das ist das Einzige, was mir da passiert. Die einzige Auseinandersetzung in Gießen mit diesem Hochstandort der deutschen Medienindustrie ist der Leute, die ziehen nach Gießen und studieren hier, weil sie gehört haben, dass die Agrotechnologie hier in Gießen so richtig scheiße ist, also ausschließlich sich an die Konzerne reinschmeißt und mit den heftigsten Mitteln arbeitet. Und das wollen sie mal kennenlernen, um sich damit auseinandersetzen zu können. In dieser Stadt gibt es überhaupt gar keinen spürbaren Widerstand, gar keinen Gegenwind für die Universität und selbst Ich habe jetzt bei den neuen Gentherapien versucht, eine 80-seitige Einwendung gemacht. Es ist einfach gar nichts passiert. Wir haben dann sofort versucht und fertig. Und dann hatten wir Feldversagerei wieder. Welche Hoffnung soll ich mir auf Gutachten machen, meinetwegen einer zentralen Kommission für die biologische Sicherheit, wenn ich die gar nicht schaffe? Sondern das BVM nicht schaffen. Und was nützt irgendeine Rechtsstaatlichkeit, wenn der Rechtsstaat den Sofortvollzug verhängt? Im Übrigen würde ich sagen, das Hausrecht der Justiz ist Sofortvollzug. Fand ich mal sehr lustig. Ich habe eine Gentechnikaktion gehabt für meine Gruppe. Putzig gekleideter junger lieber Wader, die dann mit ihrer Bundestagsabgeordneten Christian Habach-Kadan unterwegs waren und irgendwie so mit so einem T-Shirt, der war in Deutschlandfarben, genau, kein, also die Buchstaben waren in Deutschlandfarben, kein Hausrecht in Deutschland. Und ich stand vor dieser Gruppe von Jungliberalen und fragte mich, was sie eigentlich meinen würden, was Sofortvollzug anderes sei als Hausrecht. Woher die mir antworteten, damit ihr Weltbild nicht zusammenbricht, Sofortvollzug gibt es doch in Deutschland gar nicht. Was ist sehr wichtig, also wie man sich so seine Vorstellung macht, wie dieser Staat so funktioniert. Nein, also wo der Sofortvollzug verhängt ist, dann gibt es dann maximal überhaupt noch irgendeine Chance, mit einem gegen den Sofortvollzug gewendeten Eilantrag vor Gericht. Das geht dann auch ziemlich lustig aus. Das habe ich ja dieses Jahr auch mal wieder versucht, gegen das Gegenwärtige. Das ist ein Weg, da gibt es Bestmengen von Leben. Das hier ist das Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig. Meiner Klage gegen das SGB-Infeld und natürlich, das wusste ich ja vorher, aber ich wollte mal schon verbleibt haben. Dem Antragsteller fehlt die erforderliche Antragsbefugnis nach der Verfahren, der entsprechend anwendbaren Vorschrift, ich habe jetzt mal hinaus, ein Antragsgewährung vorläufigen Rechtsschutz, grundsätzlich nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend machen kann, durch den angegriffenen Verwaltungsakten sein Recht verletzt zu sein. Nach der geltenden Rechtsprechung ist man das nur bis zu 100 Meter entfernt. Es ist also relativ einfach, die nicht zu Pfandklage, die nicht Angriff gegen solche Sachen zu organisieren. Ich habe sehr ausführlich geschrieben, dass man an jeder Stelle dieser Welt, wenn ich damit betroffen wäre, weil die Ausfolgung halt nun mal gehen würde, dass sie nicht anerkannt haben. Grundsätzlich und das heißt, die juristischen Mittel gegen solche Sachen existieren nicht, oder das ist kein Problem. Wer sich wehrt, trifft trotz 80% Ablehnung der Gentechnik. Deshalb wollen wir auch Probleme, weil die reichen uns Gentechnik, also die Eliten in der Gesellschaft, dort eine ganz andere Prozentverteilung haben und die Mechanismen von Macht und sozialer Kontrolle halt einsetzen. Das sind gar nicht nur die Behörden, sondern ich hatte das jetzt auch schon erwähnt, zum Beispiel in Wiesen. Sicherlich eine Stadt, bei der der Einfluss der Universität überproportional hoch ist. Das ist die Stadt mit dem höchsten Studentenanteil in Deutschland. Von den 74.000 Bodenbewohnern und fast 40.000 Einwohnern in 32.000 Orten der Studierenden an Universitäten oder sind dort angestellt. Das ist erstmal eine Schlagkraft einer Universität, also die sicherlich eine enorme Dominanz, eine Konzern in einer Stadt, die ältere Einwohner stellen würde, das wäre erstmal eine politische Dominanz. Dann haben wir hier noch vor allen Dingen ja die Religionsbewegung und Sozialbewegung auf dem Innenkontext. Das heißt, wir haben hier eine Stadt, die von vornherein ein bisschen, bei der es ein bisschen schwierig ist, irgendwo noch Freiräume außerhalb der Eliten zu finden. Das führt dann halt zu einer relativen Aussichtslosigkeit, gerade auch im medialen Bereich. Ich hatte schon bei dieser Tageszeitung erwähnt, dort einfach Kommentare gegeben, zum Beispiel von dem bekannten allgemeinen Hetzer Guido Kammel. Der natürlich auch in jedem Samstag wieder dort erscheinenden Kommentaren gegen uns gehetzt hat. Dann gibt es den Hessischen Rundfunk, in dem nach Meinen, das haben wir mehrere dafür noch beschrieben, war nach der Feldbesetzung 2006 die politischen Gruppen ein allgemeines Darstellungsverbot von Leuten und Aktivitäten aus dem Umfeld der Feldwerke. Eine sehr interessante Entscheidung, also manche denken ja noch, wir leben hier in einem Land der Pressefreiheit, selten so gedacht. Dann haben wir eben die Justizzusammenhänge, wir haben hier im Prozess darüber diskutiert, kurz am Rande, als dieser Film der Fernsehsendung in Groß-Gerau war, es ist ziemlich offensichtlich, dass der Krieg dort bekannte Erkenntnis von strafbaren Handlungen zu haben. haben die im RTL bekannt gegeben, dass der Witwe von Landwirten, die noch von Maisfelder anbauen, damals auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Gießen eingereicht worden, weil die Aktivitäten der Staatsanwaltschaft gegen die Mieten sind halt immer umgebracht worden. Das ist ja mal albernen Aufwand, den die nicht in Gießen betreibt. Die Wirtschaftsstrafe von Herrn Vogel, da wollten wir das nicht zu sagen, aber es ist ja nicht schwer, sich vorzustellen, mit welcher Innenbewohnung das in Ihrer Behörde bearbeitet wird. Am schlimmsten finde ich persönlich ja immer das Erleben des Jahrzehnte dann rundherum, also die 6% des Fenster, was die Fürgießen und die gesellschaftlichen Eliten sichern sich ihre Macht über das Hilfsvollstreckerpunkt der vielen, also ohne die sie keine Chance hätten. Das finde ich immer sehr beeindruckend, wenn ich zum Beispiel auf dem Feld bin. Ich war jetzt ja dieses Jahr 80 in einer Besetzung des Weißversuchsfelds in Braunschweig beteiligt und hatte das Vergnügen, in Anführungsstrichen, mehrere Stunden zusammen mit einer anderen Person in einem Betonblock festgekettet auf dem Feld zu verbringen und rundherum ein riesiges Aufgebot von Polizei und Feuerwehr und so etwas. Und ich fand das sehr interessant, mit denen die ganze Zeit darüber zu reden. Es hat sich eigentlich niemand gefunden von denen, die gesagt haben, ich will Tür gehen. Jetzt nicht alle erzählten aber, dass sie, wir hätten ja Familie, wir müssen ja auch von irgendetwas leben. Und genau das ist das Problem, dieses willige Vollstreckertum, was in dieser Gesellschaft existiert, dass sich die Reden, die das Geld in die Macht haben, was das vertrauen können, dass das alle immer für sich arbeiten, auch wenn es das gegen ihre eigenen Interessen wendet. Da sind ja absurde Bereiche ein. Also ich erinnere immer gerne an dieses Beispiel, das hat mit dem nichts zu tun, aber das willige Vollstreckertum in Deutschland, also es könnte kaum besser dargestellt worden, als vor ein paar Jahren gab es eine Demonstration von Polizeibeamten in Wiesbaden, weil deren Verhältnisse, Lohn, Arbeitszeiten und Lohn und sonst was halt für sie verschlechtert wurden. Und die sind dann halt in ihrer und die sind dann halt dahin gezogen, haben protestiert in Zivil und sind dann von ihren Kollegen niedergeknüppelt worden. Das ist einfach faszinierend, wenn man sich überlegt, dass also die Leute, die da niedergeknüppelt haben, selber betroffen sind davon. Das heißt, man kann sich dieses wilde Vollstreckertum so organisiert, dass die Leute derart krass gegen ihre eigenen Interessen ständig handeln, dass eigentlich das grenzenlos alles möglich ist in diesem Land. Und davor habe ich Angst, angesichts der Verschärfung in der Landwirtschaft. Wir haben eine sehr starke Ostorientierung der grünen Gentechnik und das hat einen sehr einfachen Grund. Man hat ja die DDR geschluckt und dann geguckt, was für ein Kapitalismus da alles da doch ganz nützlich ist. Und nur dann hat man die großen Höfe erkannt, dass die gut organisiert sind, da gibt es keinen Bauern mehr. Und die sind zu einem großen Teil zu Firmen montiert und die Leute, die auf dem Traktor sitzen, sind angestellt dieser Firmen. Und das ist super. Dieser Mensch, der auf dem Traktor sitzt und nur noch das Geld kriegt für das, was er tut, der wird nicht hergehen und sagen, ich bin gegen das, was hier passiert. Oder dass in diesem Lande die absurde Situation entsteht, dass just die Gentechnik am härtesten mit den Bayern und einer schwarz-gelben Regierung, was daran liegt, dass dort auch die meisten, die auf dem Traktor sitzen, mit denen auch persönlich etwas zu tun haben, was sie da tun. Der Rest von Landwirtschaft oder gerade in den großen Flächen hat eher etwas mit Fließbandarbeit zu tun. Ich tue da irgendetwas, und wenn er mir sagt, andersrum zu fahren, dann fahre ich auch andersrum aus, weil ich das Geld habe. Das ist auch das Ziel der Agrarkonzerne, das überall so durchzuziehen, weil der Widerstand wird genau so zurückgehen, wie die Menschen zu reinen Lohnempfängern und dann zu reinen billigen Vollstreckern in der Interesse derer, die das Geld und die Macht haben. Über den industriellen staatlichen Komplex sage ich nicht mehr so viel, das ist intensiv erörtert worden. Und ich hoffe, dass wir da entdecken, dass wir möglicherweise ein Urteil fällt, und die Justiz ist an der Grundsätze und der Grundsätze. das Ganze mal durch die Strafrechtsbrille. Was zugegebenerweise, das auch Thema ist, aber was ich auch meine, was immer ein Problem ist, wenn man versucht, soziale Konflikte durch Paragraphen zu gucken. Das erstmal finde ich interessant, dass die Gentechniker und Gentechnikerinnen offensichtlich wenig zu befürchten haben. Die Beispiele hatte ich schon genannt. Also wenn so offensichtliche Sachen wie dieses Interview von dem Herrn Fried oder so etwas vorkommen oder die gefälschte Anträge, dann wird man immer gesagt, das müssen in Wirtschaftsstrafverfahren geklärt werden oder in irgendetwas anderes. Nur gibt es nicht. Und es gibt es natürlich zufällig nicht, sondern das hat eine Logik. Eine sich immer wiederholende Logik. Wirtschaftsstrafverfahren liegen meistens auch nur gegen diejenigen, die sich an die ständige Norm des dauernden Profitmachens nicht halten, die sich in den Kungeln entziehen. Hauptthema war ja der rechtfertige Notstand, den ich mir sehr offensichtlich bezogen habe und den ich wichtig finde, noch einmal vorzulesen, damit man noch einmal ganz klar hat, dass alles das, was hier von vorne behauptet wird, was da drin steht, da nicht drinsteht. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen namentlich der betroffenen Rechtsgüter auf das geradeste ihm drohenden Gefahren das geschützte Interesse, das beeinträchtigte Wesentliche übersteigt. Das gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Zunächst einmal, da weiche ich von meinem Verteidiger ab, bin der Meinung, dass bereits in den Begriffen Leben, Leib, Freiheit, Ehre und das Eigentum sehr wohl auch bereits Rechtsgüter genannt sind, die durch die Gentechnik gekommen sind. Zur Freiheit gehört nämlich die Wahlfreiheit, der Verbraucher, die Berufsfreiheit. Und wir sind ja inzwischen schon so weit, dass es vor Gerichten ausgehandelt wird, dass Imker zum Beispiel abziehen müssen, wenn da Maisfelder sind. Ein sehr absurdes Urteil, wie ich im Grunde sogar fand. Auch deshalb, da wird von einem Imker verlangt, wenn ein Jenseitsfeld in der Nähe ist, dass er seine Linien umsetzt, weil das einfacher ist, als den Maisacker umzusetzen. Was aber erstens mal mit dem Verursacherprinzip keine Ähnlichkeit hat und zweitens auch absurd ist, weil das ja davon ausgeht, dass es nur ganz vereinzelte Maisfelder gibt. Wenn es hier aber überall geht, dann kann ich eigentlich nur noch meine Linien im Ozean versenken oder so etwas. Also jedenfalls funktioniert diese Methodik genau dann, wenn sich die Gentechnik ausbreitet, nicht. Das heißt, der Imker muss also seine Bienen da wegnehmen und zweitens das Maisfeld aus und niedernetzeln, damit es sich nicht ausdehnt, weil sonst kann er im nächsten Jahr seine Bienen nicht umsetzen. Ungefähr genauso, oder mindestens genauso absurd war ja mal, ich finde ja bedenklich den Vorgang, weil da handelt es sich ja tatsächlich um eine sehr weitgehende Geschichte, als mal die absurde Idee aufkam, neben einer Saatgutbank für Getreide direkt daneben ein Weizenfeld anzulegen, das geschah in Gaza-Leben, hat sich dieses BVL nach öffentlichen Protesten wirklich nicht entblödet, also dieses Bundesamt für Verbraucherschutz hat sich nicht entblödet, einen Brief zu schreiben an die Saatgutbank, dass es der Saatgutbank empfiehlt, einen neuen Standort zu nehmen. Den gibt es nicht. Und die Saatgutbank war viel länger da. Und dann haben sie so jedenfalls ein Fett in einem Gedankenkrieg, die Saatgutbank im Brief von den BVL mögen auch miteinander. Das ist die Realität,